Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Ihr wundert euch vielleicht, dass ihr hier an Tischen sitzt. Das machen wir nicht immer so, aber das machen wir heute so. Weil es geht nämlich, hat was mit dem Thema zu tun. Wir haben so eine Predigtreihe, so krasse Zeiten. Ja, wir erleben krasse Zeiten. Und ein Thema, was wir erleben, was uns auch beschäftigt als Gesellschaft, sind einsame Zeiten. Das Thema Einsamkeit nimmt zu. Und dem gegenüber stellen wir heute den Gott der Gemeinschaft. Okay, und ihr sitzt schon so in Gemeinschaftsgruppen. Und das macht das schon ganz schön deutlich, was Gott für uns vorhat. Und ich fand das so schön, hier schon reinzukommen. Und das fühlte sich schon richtig lebendig an. Da wurde gelacht und geredet und so. Und das ist richtig, richtig schön. Und so soll es weitergehen. Wir wollen gemeinsam singen, wir wollen Gemeinschaft mit Gott haben, wir wollen miteinander Gemeinschaft haben, über Generationen hinweg, ob wir uns kennen oder nicht kennen. Wir haben alle einen Vater im Himmel, so, ne? Und der bringt uns zusammen. Und das wollen wir auch nutzen, das wollen wir auch feiern und genießen, den Gott der Gemeinschaft. Ja? Lieber Vater, vielen Dank, dass du da bist. Und Einsamkeit ist nicht dein Plan. Das ist manchmal unser Problem, aber es ist nicht dein Plan. Und du trittst auf und bietest das Leben an und das Leben in Gemeinschaft an. Das ist richtig schön. Vielen Dank, dass wir das heute genießen können, erleben können. Und dass das eine Ermutigung wird und eine Hilfe wird für die Woche und die nächste Zeit. Auch dort echte Gemeinschaft mit dir und auch miteinander, mit anderen Menschen zu erleben. Danke, dass du da bist. Amen. Krasse Zeiten, einsame Zeiten. Mittlerweile ist es so, dass über 40% in Deutschland Single-Haushalte sind. Über 40%. Das ist die häufigste Wohnform. Was meint ihr? Früher war es ja so irgendwie Familie, 2, 3 Kinder, ne? So, Vater, Mutter, 3 Kinder. Was meint ihr, wie viel Prozent in Deutschland noch mit Vater, Mutter, 3 Kinder leben? 5%. Merkt ihr was? In England, das ist nicht nur ein deutsches Phänomen, in England gibt es mittlerweile ein eigenes Ministerium gegen Einsamkeit. Die haben Minister dafür, der sich nur um das Thema Einsamkeit kümmert. Mit dem ganzen Ministerium. Das ist unglaublich. Wir kriegen das auf dem Land nicht ganz so krass mit, weil sich das hauptsächlich oder nochmal verstärkt in Großstädten abspielt. Also zum Beispiel in Hamburg leben 54% in Singlehaushalten. Das ist schon eine richtige Nummer. Jetzt muss man sagen, alleine wohnen muss nicht gleich heißen einsam sein. Das ist ganz was anderes, ne? Also sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und trotzdem merken wir, dass beide Themen sich miteinander weiterentwickeln. Leider, mit steigender Tendenz. Also alleine sein ist erstmal, das heißt nur, ich bin räumlich für mich. So, ne? Ich bin räumlich für mich. Einsamkeit ist, ich bin seelisch mit mir alleine. Also nicht räumlich mit mir alleine, also erstmal, sondern ich bin seelisch mit mir alleine. Also das eine ist rein räumlich, das andere, dieses Einsamkeit, ist mit einem inneren Schmerz verbunden. Man kann es auch ganz schlecht messen, weil es von der Gefühlslage eben auch stark abhängt, ob ich mich alleine fühle. Also es gibt Leute, die wohnen alleine, sind überhaupt nicht einsam. Es gibt Leute, die sind verheiratet und sind in der Ehe todunglücklich und ganz alleine. Die fühlen sich in der Ehe verloren und verlassen. So, ne? Also nur, dass man das so ein bisschen, wieso lacht ihr hier vorne? Nur so. Ja, ne? Also, okay. Also es geht da bei dem Thema um eine innere Isolation, um dieses Gefühl, ich habe nicht mehr teil, ich habe den Kontakt verloren. So, ich habe da keinen, mit dem ich wirklich so das Leben teilen kann. Der Psychiater Professor Manfred Spitzer, ein Deutscher, der hat ein paar Dinge zu dem Thema veröffentlicht und auch geforscht und der hat gesagt, Einsamkeit ist zurzeit der Killer Nummer 1 in Deutschland. Also ist eine richtig krasse Aussage und zwar nennt er das die unerkannte Krankheit und er meint nachweisen zu können, dass Einsamkeit im Gehirnzentrum, im Gehirn, das Schmerzzentrum aktiviert. Also es wird wirklich als Schmerz empfunden, und er meint nachweisen zu können, dass sie häufiger, wenn das Gefühl da ist, dass man wesentlich häufiger krank wird als andere. Er sagt, allein die psychischen Erkrankungen sind 1,5 bis 2,5 Mal höher. Also in Form von Angstzuständen oder Depressionen. Aber das ist schon richtig, wo man merkt, wow, das ist jetzt mal nicht nur so ein Nebenbei-Thema, sondern das ist ein Thema, was irgendwie bei uns in der Gesellschaft wirklich angekommen ist und auch so eine Zerstörung bei Menschen anrichtet. Es gibt Personengruppen, die sind besonders anfällig dafür anscheinend. Fand ich auch nochmal interessant. Das heißt nicht, wenn du dich jetzt in dieser Personengruppe findest, dass es dich betrifft, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass es in dieser Personengruppe zutrifft oder dass es jemanden betreffen kann, ist einfach höher. Das Erste, was mich sehr gewundert hat, das sind die sogenannten Millennials. Die 20- bis 29-Jährigen sind stark betroffen davon. Hey, da wäre ich überhaupt nicht drauf gekommen. Ich habe gedacht, na, die stehen so in Saft und Kraft und so. Ja, die Erklärung ist wohl zum einen, die kommen ja aus der Schule, da sind sie alles mit ihresgleichen zusammen. Also ich sag mal, da kannst du auch einsam sein, aber musst dich schon richtig anstrengen, einsam zu sein, so ungefähr. Also du bist irgendwie von Gleichaltrigen umgeben, das fördert ja schon eigentlich mal Gemeinschaft. So, und dann gehst du aus der Schule raus und kommst zum Beispiel in eine Ausbildung. Boah, da bist du auf einmal mit 50-Jährigen wie mir zusammen. Das ist jetzt nicht so einfach. Versteht ihr das? So, man hat nicht so leicht ein Gegenüber oder ziehen weg fürs Studium. Also, und dann kommt natürlich das Thema digitale Kommunikation und dieses Analoge. Ne? Also, wir haben ja nun auch ein paar Kinder, ihr vielleicht auch, das ist schon mal für mich immer total interessant, das festzustellen, wenn man irgendwie, wir wollen irgendwas, irgendein Thema, dann würden wir immer sagen, ruf da doch mal an. Nee, das wird vielleicht geschrieben oder so. Aber es wird doch nicht angerufen, so, ne? Also das ist sowas von fremd eigentlich, anzurufen. Es wird gewhatsappt. Das ist natürlich nochmal weniger, man hat schon mal nicht mehr die Stimme oder so, ne? Also das schwingt da natürlich ganz stark auch rein in diese Gruppe Millennials. Frauen sind mehr betroffen als Männer. Und das liegt daran wohl, dass das eine gefühlte Sache ist. Also ich fühle mich einsam. Das kann man nicht objektiv festmachen an irgendwie nur noch so und so viel Kontakte. Oft haben Frauen mehr Kontakte als Männer. Aber anscheinend haben sie ein höheres Bedürfnis an echter Kommunikation und echter Gemeinschaft. Und man muss sagen, es betrifft auch stark die Senioren. Und viele Senioren sind nun mal auch Frauen, weil, naja, ihr werdet so zwischen 8 bis 10 Jahre älter als Männer. Ne? Also von daher sind da auch Frauen wohl mehr betroffen. Senioren habe ich genannt und Migranten. Das ist auch eine Gruppe, die da stark, kann man sich sofort vorstellen, stark von betroffen sind von Einsamkeitsgefühlen zurzeit. Okay, ich möchte etwas Grundsätzliches zum Thema sagen anhand der Bibel und dann noch so ein konkretes Fallbeispiel, dass wir das noch so ein bisschen vertiefen. Also, das Erste ist, biblisch, Gott ist perfekte Gemeinschaft. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das muss man jetzt wissen. Ne? Ich weiß nicht, welche Vorstellung du von Gott hast, wenn du jetzt natürlich an Allah denkst oder so, Allah ist alleine. So, ne? Der hat erstmal nur sich. Aber wenn wir den Gott der Bibel nehmen, der ist Vater, Sohn, Heiliger Geist. Überraschung. Das macht es uns auch erstmal schwer, uns irgendwie so ein bisschen durchzusteigen. Na, wie ist denn das jetzt nun? Habe ich jetzt was mit Jesus zu tun oder mit dem Heiligen Geist oder dem Vater oder so? Ne? Also wer tritt mir jetzt hier gegenüber? Sind das drei Gottheiten? Nee, Gott ist Gott, aber er offenbart sich, zeigt sich, agiert Vater, Sohn, Heiliger Geist. So kompliziert das für uns manchmal ist, so klasse ist das auch. Das heißt nämlich, Gott ist nicht alleine. Der lebt in Gemeinschaft und zwar in perfekter Gemeinschaft. Das heißt, die reden miteinander, kannst du auch biblisch nachweisen. Die planen zusammen, die entscheiden zusammen, die machen zusammen. Wenn du zum Beispiel den Schöpfungsbericht daraufhin mal, also wie die Welt geschaffen ist, daraufhin mal liest, dann fängt man, lasst uns Menschen machen. Dann denkt man, wieso uns? Ja, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das haben die vorher sich überlegt. Das war so, entsprang so ihre Diskussion, ihre Kreativität. Dann haben gesagt, wollen wir nicht, wie machen wir es denn und so, ne? 2 Augen oder 3, ne, ich bin für 2 und so, ne? Wie viel Finger geben wir denen denn und so? Ja, dann haben sie das so designt, geplant, dann haben wir, machen wir es so, ja, heftiges Kopfnicken, komm, wir beten nochmal drüber, so, nein. Und dann, Und dann wurde es gemacht. Und es war sehr, sehr gut. Ich sage das deswegen, weil manches Mal höre ich so Menschen, die sagen, ja, Gott hat die Menschen gemacht, damit er nicht so alleine ist. Das ist natürlich ein Witz aus der Perspektive. So als würde Gott uns brauchen, so um nicht mehr alleine zu sein. Also Gott hat perfekte Gemeinschaft. Er hat richtig Party da oben im Himmel. Ne? Da gibt's keinen Streit, da gibt's keine Disharmonie, sondern wirklich, da werden Emotionen geteilt. Was willst du denn machen? Ja, ich würde gerne den Part übernehmen. Okay, dann übernehme ich den Part. Okay, und los geht's. Super, oder? Halleluja. So, das muss man mal irgendwie sich mal so sagen lassen, so, ne? Irgendwie, hier haben wir Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist oder so. Dieses Dreieck mache ich mal so ganz, ganz klein da oben, ne? Der hat Gemeinschaft, ne? Alles gut. So, jetzt das nächste ist, dass er aber den Menschen schafft und nicht unbedingt, weil er ein Gegenüber haben muss, damit er nicht mehr einsam ist. Nee. Sondern er macht den Menschen, aus welchem Grund auch immer, fällt mir jetzt gerade nicht ein, vielleicht wisst ihr es, aber als er ihn macht, macht er ihn zu seinem Ebenbild. So, das heißt ganz viel, aber was heißt das zentral? Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. Deswegen wird eben nicht nur ein Mannequin da fabriziert, sondern der erste Prototyp läuft vom Band. So ungefähr, ne? Also durch das Wort Gottes natürlich und so. Dem wird Nefesh, die Seele, das Leben eingehaucht. Und dann heißt es, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ist nicht cool. Mensch alleine, das ist irgendwie, ja, warum ist das nicht cool? Weil wir sind Ebenbilder Gottes und Gottes Gemeinschaft. Also, ne? Also wird der Mensch zu zweit produziert. Mann und Frau. Und damit ist die Grundform jeder weiteren Gemeinschaft hin angelegt. Das heißt, Mann und Frau, als nächstes gibt's Kinder. Immer Beziehung, merkt ihr? Dann haben die Geschwister, wieder Beziehung. Dann gibt's Onkel und Tanten, wieder Beziehung. Irgendwann gibt's Großeltern, wieder Beziehung. Dann haben die Freundschaften, wieder Beziehung. Dann haben die entfernte Bekanntschaften, ne, wird ja immer mehr. Dann gibt's irgendwann Sippen, dann gibt es irgendwann Völker. Dann gibt's jede Form, dann wird zusammengearbeitet, dann gibt's so auf einmal Kollegen. So, also jede Form von zwischenmenschlicher Gemeinschaft ist damit von Gott ja von Anfang an angelegt. Das heißt, du und ich, wir sind auf Gemeinschaft hin angelegt. Das dritte ist, wir haben es vermasselt. Ja, das war also, bis dahin war das alles super gut. So, ne? Also das Ding Gottes war so in Kurzform gebracht, Gott, ne, schafft uns Menschen. Ne? Er schafft uns so in Gemeinschaft. Ne? Also da gibt's Beziehung zu Gott und aber auch Beziehung zueinander. So, die gehören hier zusammen. So, die Tragik ist in der Kurzform, wir haben es vermasselt, weil wir auf den Widersacher Gottes, auf den Teufel, ist auch unsere Widersacher, gehört haben. Der hat gesagt, ach, so mit Gott und so. Ob das so alles stimmt, was Gott so gesagt hat, ne? Mach doch mal so dein eigenes Ding. Am besten hörst du auf mich. So, ne? Die Sache ist, dadurch zerbricht die Beziehung zu Gott und in dem Moment zerbricht auch die Beziehung zum Nächsten. Auf einmal, Mann und Frau schämen sich voreinander. Mit einmal. Das heißt, hier gibt's ein Bruch. Der Bruch ist sowohl mit Gott und als das zerbricht, zerbricht auch das. Deswegen haben wir den Schlamassel. Dann geht das weiter, 1. Mose Kapitel 3, ab Vers 7 und nachher Vers 16. Da merkt man diese Beziehung, also einmal ist Scham da, dann ist irgendwie die Sehnsucht zwar nacheinander da, die bleibt. Also wenn du dich fragst, warum habe ich Sehnsucht nach Gemeinschaft? Warum ist Einsamkeit so ein schreckliches Gefühl? Hier ist die Antwort. Aber er sagt, in diese Sehnsucht kommt jetzt ein Bruch rein, das wird pervertiert. Und zwar in diese Sehnsucht kommt auf einmal auch so eine Tendenz, über den anderen herrschen zu wollen. Also Egoismus kommt da rein. Du sollst mir dienen. Ne? Wenn ich denke, der andere kann mich glücklich machen, dann heirate ich ihn. Das ist ein Knieschuss. Aber es spricht genau dem. So, ne? Das ist dieser Knieschuss. Also dieses, und der sagt, das könnte man nachlesen, 1. Mose 3, 16, ach, vielleicht lese ich das mal gerade selber. Eigentlich, weil weil es wird hier erstmal der Frau nach diesem Bruch mit Gott als, ja, als eine Konsequenz genannt. Da gibt es noch so andere Konsequenzen, aber eine, zur Frau sagte Gott, schon Vers 16, ich verhänge über dich, dass du Mühsal und Beschwerden hast, jedes Mal, wenn du schwanger bist. Unter Schmerzen bringst du Kinder zur Welt. Also da merkt man schon, da kommt Schmerz rein, da kommt Leid rein. Gott hat uns nicht für Schmerz designt. Sondern das ist, er hat uns für Gesundheit designt, für Glück und für Freude. Und das ist dann aber, als wir von Gott abfallen, kommt Schmerz rein, kommt Krankheit rein. Das ist schon, ja, Kinder werden damit geboren. Man merkt schon dieses Vorzeichen auch zu den Kindern, ne? Das kostet was. Kostet auch Schmerzen, ne? So, und dann heißt es, und es wird dich zu deinem Mann hinziehen, also diese Sehnsucht ist da, aber er wird über dich herrschen. Ja, da ist das schon angelegt. Und das ist jetzt nicht nur, geht in die andere Richtung auch, und das betrifft nachher über Geschwister auch. Kennt ihr Geschwister? Ne? Das geht immer dieses kleine Spiel, wer ist hier der Bestimmer? Das wird 18 Jahre bestimmt, oder das kannst du auch 25 Jahre spielen, das ist immer, oder wer ist der Bessere? Oder so, wer hat wem zu dienen, so ungefähr, also das sitzt so tief drin und da ist das drin angelegt. Das muss man wissen. Egoistischer Machtanspruch, egoistische Machtausübung über den anderen mit all den Folgen an Streit und Zerstörung, die das nach sich zieht. So, das Letzte, was wir dazu wissen müssen zum Grundsätzlichen, deswegen ist Jesus gekommen. Jesus ist gekommen als Sohn Gottes selbst. Drei, ne, hier Einheit. Vater, Sohn, Heiliger Geist haben beschlossen. Wie können wir hier Erlösung schaffen? Wollen wir überhaupt Erlösung schaffen? Das war denen ziemlich klar, weil sie lieben uns unendlich. Sie wollen Beziehung mit uns haben. Sie wollen den heilen Menschen. Das wollen die. Das ist von Anfang an der Plan Gottes. Und jetzt haben wir es in eine Grütze geritten und jetzt soll das geheilt werden. Ja, wir Menschen können das nicht heilen. Da sind wir total überfordert, das geht über unsere Möglichkeiten hinaus. Und jetzt beschließen der Vater, Sohn und Heiliger Geist, okay, einer von uns kommt auf die Erde, wird Mensch und erleidet all diese Zerstörung, die dieser Sündenfall nach sich bringt. Und da hat Jesus, der Sohn, gesagt, okay, ich mach's, ich werde Mensch, ich offenbare den Menschen, wie Gott ist, wie wir sind und ich leide und sterbe für dieses riesengroße Problem, was in Unordnung gekommen ist, das möchte ich wieder in Ordnung bringen. Er ist das Pflaster für unsere Wunde, die wir haben, diese große zwischenmenschliche Wunde. Ne? Ehe kann Himmel sein, Ehe kann auch Hölle sein. Zwischenmenschliche Gemeinschaft kann Himmel sein. Und wenn du Verrat erlebst von deinem besten Freund, dann ist es die Hölle. Das ist so. Es belebt uns und kann uns völlig zerstören. So. Und jetzt kommt Jesus und sagt irgendwie, hey, ihr habt alle euren Schuldanteil. Und ich leide für euch, damit eure Schuld vergeben wird. Und ihr wieder in diese, damit die Verbindung zum Vater, zu Gott, auch zum Heiligen Geist wieder geheilt wird, ihr die Kraft und die Wahrheit Gottes wieder erkennen könnt und es euch eine Chance gibt, auch wieder dort zu vergeben und die Brücke der Versöhnung zu schlagen und neu anzufangen. So, das ist so dieses Grundsätzliche zum Thema Einsamkeit, ne? Und Gott der Gemeinschaft. So, ne? Er möchte das wiederherstellen. So, jetzt gehen wir noch zu einem konkreten Fallbeispiel. Und zwar Markus Kapitel 9, da freue ich mich schon richtig drauf, ab Vers 33. Jetzt ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs und jetzt ist mal ein Fall, wo das nochmal so richtig aufblüht, aktiv wird und so nahe kommt, dieses allgemeine Grundsätzliche, so konkret auf uns, so auf einen Lebensabschnitt, eine Lebenssituation zugeschnitten wird. Also Markus Kapitel 9, ab Vers 33. Sie kam nach Kapernaum. Sie, ist Jesus und seine Jungs, ne, mit seinen 12 Jungs da unterwegs und die sind ja am Umherziehen und jetzt sind sie Kapernaum. Im Haus angelangt, fragte Jesus seine Jünger, worüber habt ihr euch unterwegs gestritten? Das ist schon so super. Wisst ihr das? Ich finde das schon super. Weißt du? Wir denken, wir haben immer unsere zwischenmenschlichen Probleme miteinander, oder? Ja, die hören ja auch nicht auf. Wir haben so unsere Befindlichkeiten, unsere blöden Gedanken, unsere Animositäten und so. Das schleppen wir alles in uns herum. Wer ist so der Bessere? Wer ist der Größere? Sollte ich den? Nee, der andere sollte eigentlich erst auf mich zukommen und so. Dieses ganze Ding, das reißt ja tagtäglich nicht ab, oder? Das reißt nicht ab. Und anscheinend haben die ihre Diskussion schon und haben gedacht, Jesus hätte es nicht mitgekriegt. Oh, und Jesus ist auch total cool, ne? Der wartet erstmal die Reise ab. Er sagt, oh, das ist ein größeres Thema, brauchen wir ein bisschen Zeit zwischen Tür und Angel, so, ne? Beim Einkaufen bei Aldi an der Kasse, das passt jetzt nicht, sondern wir warten immer, bis wir zu Hause sind, ne? Aber er hält das irgendwie aus, aber er kriegt das irgendwie auch mit. So, jetzt sind sie zu Hause. Jetzt sagt er eben, jetzt eröffnet er das Thema, worüber habt ihr euch unterwegs gestritten? Diese Konfrontation, ne? Das ist ja, wir beißen uns ja oft die Zunge ab oder es platzt aus uns heraus. Wir kennen nur die beiden Extreme, ne? Erstmal schweigen wir kriegen es zwar mit, aber es ist uns zu unangenehm. Oh, wer weiß, Beziehungen können gefährdet werden, lieber nichts sagen, Gras drüber wachsen lassen. Oder uns steht es hier und es geht bang, schon bei Aldi an der Kasse so ungefähr. Ne? Jetzt reizt mir aber am Schnauze und so, ne? Irgendwie. So, er wartet ab und aber er konfrontiert dann auch. Sie schwiegen. Auch so richtig gut, ne? So ertappt man, weil in dem Moment, Jesus spricht es an und dem weiß man schon, war irgendwie, das hat sich schon auch alles nicht so richtig angefühlt. So, ne? Und das überkommt sie hier, denn sie hatten sich gestritten, wer von ihnen wohl der Größte wäre. Ihr habt Sehnsucht irgendwie nach Gemeinschaft und trotzdem wollt ihr übereinander herrschen. Genau das Thema. Hier mal in live, damals schon, Jesus und seine Jünger. Da setzte Jesus sich hin. Ist auch schön, ne? Nicht so die Standpauke von oben, alle, ihr setzt euch hin, ich stehe auf, sondern irgendwie, da setzt, so, okay, jetzt, warte, dann müssen wir mal hinsetzen, so, Auge auf Auge, ne? Und jetzt lehrt er sie darüber, rief die 12 zu sich und sagte zu ihnen, wer der Erste sein will, der muss der Letzte von allen werden. Wer der Erste sein will, Thema Egoismus, ich aber will herrschen, ne? Ich will meinen Willen kriegen, und der andere soll mir dabei helfen, der soll jetzt der Letzte von allen werden und er soll allen anderen dienen. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Er soll allen anderen dienen. Die Lösung, die Jesus hier vorschlägt, ne? Also wir merken, erstmal ist Jesus derjenige, der überhaupt Gemeinschaft zusammenbringt. Die Jünger wären gar nicht zusammen, wenn Jesus nicht da wäre. Sondern alle folgen. Meint ihr, Petrus war bei Jesus, weil er so gerne mit Johannes zusammen war? Nein! Petrus folgte, der war von Jesus fasziniert, ne? Sagte, ha, endlich mal jemand irgendwie, der ist krass drauf und so, ne? Und dann, der ist attraktiv, ich folge dem nach und auf einmal merkt er, boah, Johannes ist auch noch da, Andreas, Jakobus, Judas und so, die sind auch noch alle da irgendwie. Ja, die muss er mit in Kauf nehmen. Aber erstmal ist Jesus derjenige, der hier Gemeinschaft stiftet, ne? Also er ist so derjenige. Jetzt ist auch Jesus derjenige, der sich damit konfrontiert. Er deckt die Probleme auf. Er legt den Finger auf die Wunde. Aber er will auch diese Gemeinschaft. Manche denken, ah, Jesus und ich. Ja, das ist super, damit fängt's an. Jesus und ich. Und wenn Jesus und ich klar ist, dann stellt er mich in die Nachfolge mit anderen. Und die habe ich mir nicht ausgesucht. Du kannst ja, ich kann mir Jesus aussuchen, aber die anderen nicht. Das ist wie Familie. Haben sich Geschwister einander ausgesucht? Das ist ja das Dumme, meint es mal, ne? Hey, die hätte ich mir nie ausgesucht. Ja, das haben Mama und Papa gemacht für dich und du bist da 18 Jahre oder dein Leben lang, solange du leben darfst, bist du in dieser Nummer drin, okay? So ist das bei Jesus auch, also wir entscheiden uns für Jesus, er stiftet Gemeinschaft hier und die anderen kriege ich mit, aber anscheinend will er das auch so. Er verfolgt anscheinend einen Plan damit, weil wo treten jetzt die Probleme auf? Die treten nicht erst am Gegenüber mit Jesus auf, sondern Johannes und Petrus und Jakobus, die haben die Probleme miteinander. Wir haben die Probleme miteinander. Wir werden irgendwie zusammengestellt und sagen, oh, die Lieder sind mir zu englisch, sind mir zu wenig oder zu laut oder keine Ahnung, oder der riecht mir so und der andere riecht so oder keine Ahnung. Nee, jetzt kommen die ganzen Probleme. Jetzt kommen die ganzen Probleme und anscheinend ist das so gewollt. Und jetzt ist Jesus derjenige, der auch uns damit konfrontiert. Legt so seinen Finger drauf und sagt, sag mal, So peinliches Betreten, das, ja. Und er spricht es an und er lehrt darüber. Und was ist seine große Lösung, die er hier mal vorschlägt, ist, dient einander. Wenn ich lerne, anderen zu dienen, wenn ich das lerne, was meint ihr, werde ich dann noch einsam sein? Egoisten, die bleiben alleine. Das kann ja, ne? Also, bist du gerne mit einem Egoisten zusammen, der immer sagt, mir nach, ich bin der Bestimmer? Das ist irgendwie das unangenehm, ne? Den Braten riecht man. Bist du gerne mit Leuten zusammen, die dir dienen? Die dir helfen? Wie geht's dir? Irgendwie kann ich was für dich tun? Brauchst du irgendwas? Bist du gerne mit diesen Leuten zusammen? Ja. Die erste Lösung, die Jesus hier vorschlägt, ist, folge mir nach. Die zweite Lösung, die er vorschlägt, ist, fang an zu dienen. Hammer. Das ist wie so eine kleine Atombombe so in mir. Wo man, weil es bürstet uns eigentlich genau gegen diesen Herrschaftsanspruch, der in mir drin ist. Eigentlich wollen wir, sollen die anderen uns dienen? Und genau das wird hier gerade mal so. Alles wird umgedreht. Wer der Erste, der soll der Letzte sein. Das Letzte heißt, diene den anderen. Das ganze Ding, wir denken, wir werden auf den Kopf gestellt, aber eigentlich werden wir auf die Füße gestellt. So ist es richtig. Wir sind zum Dienen berufen, nicht als Fluch, sondern als Segen. Erstmal dient Jesus uns. Er ist hier derjenige, der der Gemeinschaft stiftet. Und er dient den anderen mit Wahrheit, indem er auch konfrontiert und indem er eine Lösung vorschlägt und so. Ne? Also er ist derjenige. Das ist das erste Große und Ganze. Das ist doch klar, wenn Jesus mir dient und Jesus mich berührt, kann ich sagen, ist so meine Aggression gegenüber dem anderen, die schmelzen wie Schnee an der Sonne. Ne? Da gibt's doch diese Geschichte, die Jesus mal erzählt hat mit dem Vater und den beiden Söhnen. Der erste ist so der verlorene Sohn, ne, der will das Erbe haben, verprasst es und so, bringt es durch, kommt nachher zum Vater zurück, tut Buße, kehrt um innerlich und sagt, boah, ich habe es bisher falsch gemacht und doch, ne, lass mich einfach nur noch bei dir sein und als sein Knecht irgendwie für dich arbeiten und ich habe einen Fehler gemacht und so. Und der Vater nimmt ihn an und stellt ihn wieder her, richtet ihn auf und so. Und jetzt gibt's aber noch einen älteren Bruder. Und der ältere Bruder, der kommt nach Hause und hört, da ist eine Party zugange. Und jetzt kriegt er mitgeteilt, oh, das ist der Jüngere, der das Erbe durchgebracht hat, für den wird eine Party gefeiert. Der Ältere ist total verärgert. Ich habe die ganze Zeit geschuftet, nichts gekriegt. Und der es durchgebracht hat, der kriegt hier das Fest. Jetzt stellt euch mal vor, der jüngere Bruder wäre zuerst seinem älteren Bruder in die Hände gefallen, als er nach Hause kam. Oh, oh. Wahrscheinlich wäre er gar nicht ins Haus reingekommen. Ja. Manches Mal sind wir so wie diese älteren Brüder, ne? Das war so sauer, warum geht's den anderen so gut? Ich mach doch die ganze Arbeit, so, ne? Die Lösung ist, ich muss mich erstmal durch Gott lieben lassen. Stell dir mal vor, Gott dürfte den Älteren, Gott will den Älteren lieben. Dann geht so die Geschichte weiter und der Vater ringt um die Liebe seines älteren Sohnes. Ne? Und er will, dass er diese Liebe erkennt und auch annimmt. Die Geschichte bleibt offen, damit wir eine Entscheidung treffen. Lasse ich mich von Gott lieben, ja oder nein? Aber auf alle Fälle, wenn ich mich von Gott lieben lasse und ich werde beschenkt, gnädig, unerwartet, über alle Maßen, mit der großen Großzügigkeit Gottes. Und jetzt treffe ich da dem anderen. Dann sage ich doch nicht, dann sage ich, mir geht's dermaßen klasse, ich bin so beschenkt, was willst du haben? Das ist die Lösung. Erst Jesus und dann einander. Wenn aber einander, dann dienen. Jetzt geht die Geschichte noch ein bisschen weiter mit einem Satz. Jetzt wird das nochmal zugespitzt. Und er winkte ein Kind heran, stellte es in ihre Mitte, nahm es in seine Arme und sagte zu ihnen, wer in meinem Namen solch ein Kind aufnimmt, nimmt mich auf. Das heißt, ich diene dem anderen, und habe damit ihm gedient. Das hängt zusammen. Er ist der Kopf Und das ist sein Leib, das ist sein Körper. Willst du mal einen Kopf haben ohne Körper? Das ist ein Gruselkabinett. Willst du einen Körper haben ohne Kopf? Ist auch ein Gruselkabinett. Ne? Und dann kriege ich aber auch die anderen. So ist das. Jetzt nimmt er ein Kind, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt nicht nur mich auf, sondern gleichzeitig den, der mich gesandt hat, nämlich den Vater. Warum stellt er ein Kind in die Mitte? Das waren jetzt alles Erwachsene. Ja. Kinder waren damals, und ich glaube auch heute, sind immer noch ein Objekt, an dem man das Dienen gut üben kann. Oder, ihr lieben Eltern? Kann man gut üben, ne? Also wenn du dienen lernen willst, schaff dir Kinder an, ne? So ungefähr. Kümmer dich um Kinder, um Jugendliche. Da lernst du das Dienen, ob du willst oder nicht, ne? 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage mehr, und das geht noch ein paar Jahre. Guck mal, Gerlinde, die hat so ein schönes Lächeln im Gesicht. Der zieht dir das ganze Bild, deine ganzen Kinder und so, ne? Und du weißt, dann Enkelkinder, dann geht das weiter und so, ne? Er steckt ein Kind in die Mitte. Daran könnte das Dienen lernen. Daran könnt ihr heil und gesund werden, indem ihr das macht, weil ihr werdet mit mir in Kontakt kommen. So, ich möchte es noch ein bisschen für uns zuspitzen. Wir sind gerade als Gemeinde in einer Situation der Vervielfältigung, oder? Da, 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 da. Dinge verändern sich. Habt ihr das schon gemerkt? Dinge verändern sich, ne? Was verändern sich für Dinge? Zum Beispiel, manche Leiter sind weggegangen, die sind nicht mehr hier, sondern sind jetzt in Süd. Jetzt muss man auf einmal mit anderen Menschen kommunizieren. Mit denen hat man vorher nicht kommuniziert, weil Kommunikation und Entscheidung läuft viel über Leiter. Ne? Und für euch gab es vielleicht Leute, die haben gerne mit Andreas Tötmann kommuniziert und mit dem Dinge geklärt. Ne? Einer unserer Gemeindeleiter, der ist aber nicht mehr da. Jetzt müsst ihr mit anderen reden. Das fühlt sich auch ganz neu an. Das fühlt sich auch ganz anders an. Die sind auch ganz anders als Andreas Tötmann und Heike Tötmann und all die anderen, die da gegangen sind. Und man merkt auf einmal, das eine hat nicht so gelernt. Die sind aber anders. Und das hakelt vielleicht auch mal ein bisschen. Super Gelegenheit, neu das Dienen zu lernen, gemeinschaftsfähiger zu werden mit anderen Menschen. Jetzt sind so ein paar Stellen auch vakant, so Leitungsstellen, ne? Also irgendwie Leiter sind ja, ich glaube, wir haben fast bis auf einen alle Leiter aus dem Kinder- und Jugendbereich haben wir abgegeben. Alle. So, jetzt fangen neue Leiter an. Ja, die müssen vorher nur eine Entscheidung treffen. Will ich das überhaupt? Verantwortung übernehmen. Ist Verantwortung übernehmen, hat das mit Dienen zu tun? Jetzt müsst ihr alle so machen. Ja. Das fühlt sich neu an. Leute, die bisher nicht mitgearbeitet haben, kommen in die Mitarbeit. Fühlt sich das neu an? Ja. Auch neue Kommunikation auf einmal. Die Mitarbeiterkreise verändern sich alle. Neue Chance, neue Herausforderung. Ist das schlecht? Es fühlt sich manchmal nicht glücklich an, aber es ist nicht schlecht. Weil Gott möchte, dass du und ich und ich und du, dass wir auf ein neues Level von Gemeinschaft leben. Gott der Gemeinschaft erleben kommen. Und das passiert, indem Dinge neu gemacht werden. Hier wurden noch Kinder von Jesus in den Raum gestellt. Super aktuell. Was hat Gott für uns? So als Aufgaben in der nächsten Zeit. Viele Aufgaben. Aber eine große Aufgabe ist, neue Kinder und Jugendliche zu lieben. Ganz neu. Ganz neu. Sie zu bewerben, sich um sie zu kümmern. Wir haben mit den Bauernhof-Kids gestartet. Das kann man super Sachen machen. Du kannst mit Tortenbacken dabei sein. Du kannst Kinder an die Hand nehmen. Du kannst ihnen die Nase abwischen. Du kannst mit ihnen Möhren pflanzen. Du kannst mit ihnen Träger fahren. Du kannst mit ihnen alles machen. Diene. Gleichaltrigen zu dienen ist relativ einfach. Ne? Also mit 50-Jährigen zu dienen ist relativ einfach. Senioren dienen ist relativ einfach. Ihr Senioren, ihr solltet den Jugendlichen und Kindern dienen. Das ist die Herausforderung. Das fängt bei der Musik an. Wir haben ganz bewusst gesagt, wir machen die Musik, die wir hier machen, weil wir lieben wollen, wir wollen dienen. Und beim Dienen ist es so, dass der Stärkere immer dem Schwächeren mehr entgegenkommt, oder? So soll es sein. Okay? Es gibt Christen unter uns, die sind so alt wie ich, die sind 30 Jahre lang gläubig. Unglaublich, das ist ja eine Ewigkeit. So, und beim Glauben geht es doch immer um Liebe, oder? Geht's immer um Liebe? So, wenn du 30 Jahre lang gläubig bist, wie ich, wo muss das Liebeslevel sein? So, jetzt ist ein 18-Jähriger gläubig gerade geworden. Wo muss das Liebeslevel sein? Vielleicht ist es genauso hoch, aber wahrscheinlich. Es wäre komisch, wenn er noch liebevoller wäre als ich. Dann hätte ich in den letzten 30 Jahren vielleicht viele Predigten gehört, aber ich wäre nicht liebevoller geworden. Ich hätte das Ziel verpasst, weil ich nicht gedient hätte. Ich hätte das Dienen verpasst. So, also so geht es. Wir dienen den Kindern und wir dienen allen Menschen. Aber Jesus stellt die Kinder in den Mittelpunkt, um uns herauszufordern. Lernt das Dienen. Ja, so die ganz anders sind als ihr. Kleingruppe ist relativ einfach. Ist relativ einfach. Ne? Ich bin so mit meinen Freunden zusammen. Ist relativ einfach. Kindern dienen ist eine ganz andere Nummer. Das mache ich nicht mehr wirklich nur für mich. Ich diene anderen. Ja? Für den anderen da sein, für den Schwächeren, darauf zuzugehen, da sich zu investieren. Das hat Jesus für uns vor, wenn er sagt, irgendwie Einsamkeit ist nicht mein Programm. Es ist auch nicht gut, dass ein Mensch allein sei, ne? Sondern uns in Beziehung zu führen mit ihm und miteinander. Und das ist, glaube ich, das Riesengeheimnis. Wenn ich hier anfange, wirklich zu dienen, Gastfreundschaftsteam, fällt mir gerade ein. Und wenn ich das mit ihm mache, dann erlebe ich auch hier etwas und ich bekomme neu Gottes Erfahrung. Das war das Problem des älteren Bruders da. Der hat nicht mehr diese Erfahrung gemacht, der hat nur noch das gesehen. Ist bei Gemeinden ein Riesenproblem, bei langjährigen Christen sowieso wie mir genauso, ne? Weil man immer diese Ebene sieht. In diese Ebene reingehen und wieder in diese Ebene gehen. Weil dadurch werden Probleme in mir und in uns aufgedeckt. Ne? So wie Jesus sagt, worüber habt ihr euch gestritten? Wer der Größte sei. Okay, pass mal auf, eine geistliche Wahrheit dazu, ne? Genau andersrum. Natürlich tut das erstmal weh. Aber dahinter liegt das ewige Leben, was heute schon anfängt. Und das ist ja dieses Geheimnis, das so zu entdecken, dass man sagt, wow, das ist sowas von intensiv, in diese Schiene und gleichzeitig in diese Schiene reinzukommen. Weil ich merke, wenn ich hier diene, merke ich auf einmal, hey, er dient mir. Und das neu zu erleben, wie er das wirklich macht, übernatürlich, weit über meine Maßen und Grenzen und Erkenntnisse hinaus. Für alle, die ihr hier seid, ist die Frage, warum hat Gott euch in diese Gemeinde geführt zu dem jetzigen Zeitpunkt? Weil ihr denkt, hier werde ich optimal versorgt. Falsch! Sondern weil es der Ort ist, wo du maximal das Dienen lernen kannst. Und damit Gott kennenlernen kannst, ganz neu, ganz anders. Es kommen Konflikte, weil es ist neu. Wir müssen mit ganz neuen Leuten kommunizieren und Entscheidungen treffen. Wir müssen uns da ganz neu finden. Ja, das ist aber nicht das Problem. Das ist die Chance. Das ist die Chance, wieder ganz neu das Wesentliche zu lernen und wirklich darin zu wachsen, reif zu werden, stark zu werden. Lass uns gegenseitig eine große Freiheit geben, kritische Dinge ansprechen zu können. Der Deutsche liebt das nicht. Ne? Der fühlt sich schon gleich so gegen Schienbein so ein bisschen getreten. Aber so ist es nicht gemeint. Von Gott ist es nicht so gemeint, sondern er sagt irgendwie, hey, lass uns mal drüber reden, weil irgendwas soll noch geheilt werden, das Pflaster. Das liegt tiefer. Und lass uns da mal rangehen. Gemeinschaft ist genauso wie die Beziehung zu Gott, die zwischenmenschliche Gemeinschaft, von Gott her als Heilmittel verstanden. Damit du und ich nicht älter werden und griesgrämiger werden und egoistischer werden. Sondern damit du und ich älter werden und Gottes Liebe mehr empfangen und mehr erleben und selber liebevoller werden und großzügiger werden. Ich glaube, es braucht eine neue Bekehrung hin zum Thema Gemeinschaft. Das als Geschenk Gottes zu empfangen und zu sagen, okay, jetzt stürze ich mich rein. Ich hatte mal eine Phase in der anderen Gemeinde vorher, wo ich war. Da war eine große Gemeinde, wachsende Gemeinde, gab es viele Probleme. Mit jeder Veränderung kommen nämlich neue Probleme, weil immer alles neu gewürfelt wird. Alle Beziehungen werden immer neu gemacht. Und mir stand es manches Mal hier. Erst habe ich nur gedacht, macht euren Scheiß alleine. Irgendwann habe ich es einmal gesagt, war nicht so gut. Nicht machen. Nicht machen. Ne? Nicht gut, bin ich nicht stolz drauf. Aber ich habe es gemacht. Aber nur um euch zu zeigen, da war schon ein Level erreicht. Und irgendwann hat mich eine Frau besucht aus der Gemeinde. War richtig gut. Und das Ende vom Lied war, dass wir beide auf den Knien bei mir im Büro gesessen haben. Und ich habe mein Leben neu auch der Gemeinschaft geweiht. Hab ausgesprochen, Gemeinschaft ist von dir, Gott, nie als Fluch gedacht. Immer als Segen. Immer als Segen, als Lernfeld. Wir haben bei uns auch etliche, die so um die 50 Jahre alt sind. Midlife-Krise, Wechseljahre. Oh, ne, da denkt man nochmal ganz neu übers Leben nach. Und auch, wie weit man noch so dienstbereit ist. Oder ob es nicht endlich mal die Zeit gekommen ist, wo die anderen einen dienen müssen. Ich habe es offen ausgesprochen, tut mir leid. Einfach so rausgekommen. Ja, so dieses Gefühl, jetzt bin ich ja mal dran. Ne, Kinder großgezogen, Beruf immer gemacht, jetzt sind mal die anderen dran, mir zu dienen. Das ist ein ganz neuer, lass uns darüber reden. Wir haben eine super Grundlage in den Kleingruppen, in den Zweierschaften, die wir haben, darüber zu reden und sagen, hey, wie geht's dir damit? Und das ruhig auszusprechen. Ja, dieses Schweigen, die Jünger schwiegen, dieses Schweigen zu brechen. Weil dahinter lauert der Heilungsprozess, in den Jesus uns reinführen möchte, auch miteinander. Dass Dinge in der Tiefe geheilt werden und wir mehr in die Liebe Gottes eintauchen und mehr Liebe empfangen, die wir dann weitergeben und das Leben so seinen Lauf nimmt, in die Breite geht. Das ist ein riesengroßes, schönes Leben, mitten in krassen Zeiten. Ich glaube nicht, dass die Gesellschaft diesem Trend gehen wird. Ich glaube, wir sind als Christen da aufgerufen, Kontrastgesellschaft zu sein, im besten Sinne, nicht gegen die Gesellschaft, sondern etwas anderes, ein Jesus-Modell zu offenbaren. Und zwar aus einer Kraft, die rauskommt. Weil Heilung da ist. Ja, das geht durch den Schmerz durch. Ja. Da muss ein Pflaster draufgeklebt werden. Ja. Aber dann umso schöner, umso befreiter, das Leben zu leben, was Gott für uns hat. Okay, wir machen jetzt noch eine ganz kleine Sache. Dauert gar nicht lange. Wir feiern zusammen Abendmahl. Findet ihr auf den Tischen. Für Abendmahl brauchen wir nicht viel Zeit. Aber Abendmahl ist ein Zeichen, dass wir durch Christus miteinander verbunden sind. Das Brot steht dafür, Jesus hat seinen Leib brechen lassen. Am Kreuz, so, gestorben mit körperlich. Gedient, körperlich gedient. Kuchen backen kostet auch Kraft. Jesus hat körperlich bis zum Tod mit seinem ganzen Körper gedient. Ne? Manchmal müssen wir vom Reden befreit werden und der Körper muss mal, so. Jesus hat uns körperlich geliebt. Und er hat so gesagt, so, und wenn du das nimmst, dann sind wir eins. Und dann dieser Kelch, dieser Bund, der in dem Kelch drinsteckt. Er sagt, und wenn wir aus dem Kelch trinken, den er so uns gegeben hat, dann heißt es, wir sind auch mit ihm verbunden bis in alle Ewigkeit. Das ist Gemeinschaft. Wenn ich das erlebe, dann werde ich sehr liebevoll und dienstbereit mit zu anderen. Das ist ein Heilmittel, da anzufangen. Diese Kraft zu erleben, diese Liebe zu spüren. Diese Freiheit ist dann dem anderen auch zu reichen, auch für dich gegeben. Für dich gestorben und du bist frei. Jesus, danke für dieses Zeichen, was uns lehren möchte und was uns auch Kraft verleihen möchte, nämlich du selbst in dem Heiligen Geist Kraft verleihen, deine Liebe zu empfangen und weiterzugeben. Wirklich zu dienen. Wirklich den Kindern, den Jugendlichen, den Junggläubigen, den Mittelgläubigen, wirklich immer wieder dort zu dienen und dich dabei zu erleben. Und Gott möchte uns zusprechen: Seht das Feld, wie es aufwächst. Diese Pflänzchen, diese Pflanzen, dem Licht entgegen. Und sie hören nicht auf zu wachsen, bis ins Alter hinein. Und das Wachstum ist ein Wachstum an mehr an Liebe, an mehr an Dienen und damit Leben und Freude und Kraft, auch im Heiligen Geist. Geht hin als die Geliebten Gottes, die Gesegneten in Jesus. Amen. Amen. Und euch dann eine gute Woche. Ja, alles Gute.